Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Der Gotthardpass soll das ganze Jahr offen sein. Bündner Politiker und Experten sind unterschiedlicher Meinung. Und Freestyle-WM ist auf die freiwilligen Helfer angewiesen. Ein Volontari erzählt von seinen Erlebnissen und Aufgaben. Das sind zwei von den Themen im Infokompakt. Am Mikrofon ist der Ruud Schminzi. Bald ist Ostern. Und das heisst auch, bald gibt es wieder Stau am Gotthard. Im Nationalrat gibt es jetzt eine Forderung, um den Stau zu reduzieren. Der Gotthardpass soll nämlich im ganzen Jahr befahren werden. Die Kosten für das Vorhaben wären laut dem Bundesamt für Strassen bei rund 300 Millionen Franken. Was Politiker und Experten aus der Region zu dem Ganzen sagen, im Beitrag von Livio Biondini.
Damit die Gotthardpassstrasse das ganze Jahr befahren werden können, müssen Umbauten her. Lawinenüberbauungen, Teilüberdachungen, neue Anschlussstrassen. Die Motion vom SVP-Nationalrat Benjamin Gietz und anderen haben fast 60 Nationalräte und Nationalrätinnen unterzeichnet. Der Bündner SVP-Nationalrat Roman Hug sagt, die Motion müssen wir genau prüfen.
Auf den ersten Blick finde ich es sinnvoll. Es wird auch in der Begründung erwähnt, dass es nicht unbedingt um eine Kapazitätserweiterung geht, sondern um eine Redundanz. Das heisst, wenn der Tunnel einmal gesperrt ist, aus welchen Gründen auch immer, hat man nachher noch eine zweite Verbindung, die in den Süden oder auch in den Norden führt. Und gerade aus Bündner Sicht, glaube ich, ist das unterstützenswert.
Ganz anders sieht das der Django Bechard. Er ist der Geschäftsleiter von Pro Alps, die ehemalige Alpeninitiative.
Ich denke, dass das ein absurder Vorschlag ist, weil er einerseits gegen die Verfassung verstößt, mit dem Alpenschutzartikel, und andererseits in sparpolitischen Zeiten auch völlig unverhältnismäßig ist. 300 Millionen Franken zu investieren für ein verlängertes Wochenende, Ostern, dass dort der Verkehr schon ein bisschen besser fließt.
Für den Django Bechard wäre es auch ganz klar eine Erhöhung der Kapazität, wenn man die Passstrasse den ganzen Winter offen hat. Der Roman Hug hat auch andere Argumente.
Nein, es geht eben darum, dass wenn man eine Schwierigkeit hat mit dem Tunnel, und das gibt es, das haben wir ja schon mehrfach erlebt in der Vergangenheit, dass man dann eine redundante Verbindung hat, dass es auch dann möglich ist, zum über Gotthardtag ins Tessin kommen oder auch in den Norden. Und ich denke, das vor allem aus der Sicht des Kanton Graubünden wichtig, dass das gibt und dann nicht der gesamte Ausweichverkehr über die San Bernardino-Route geleitet wird.
Das Problem beim Gotthard ist auch für Pro Alps klar. Du brauchst aber eine Verkehrspolitik, die die bestehende Verkehrsmenge anpacke und nicht einfach neue Kapazität schaffe und mit dem noch mehr Verkehr anziehe.
Es gibt verschiedene Lösungen, die jetzt auch in der Politik diskutiert werden. Die Urner Standesinitiative von 2022 hat zum Beispiel ein Slot-Management-System vorgeschlagen, wo man könnte Durchfahrtsrecht vergeben. Und wer so ein Durchfahrtsrecht hat, kann dann durchfahren durch den Tunnel. Es gibt auch die Möglichkeit von einer Maut an den Alpenpass, dass nur wer zahlt, kann durchfahren, und die würde man dann dynamisch gestalten.
Das heisst, am Karfreitag zum Beispiel würde die Maut höher sein als am Mittwoch vorher. So würde man Anreize setzen, um die Verkehrsströme zu verzerren. Der Roman Hug sagt auch, es gäbe immer Alternativen, die man anschauen müsse und wo die ein oder andere auch Sinn machen könnte.
Aber es ist schon spannend, immer wieder die politischen Kreise, die mehr Bevölkerungswachstum wollen, sind dann die gleichen, die nachher als Verkehrsaufkommen irgendwie wollen, anders lenken oder drosseln wollen. Und da müssen wir halt auch als Schweiz wirklich mal ehrlich mit uns selber sein. Wenn wir in dem Umfang so stark weiter wachsen wollen, dann hat das nachher auch Auswirkungen auf Verkehrsinfrastruktur.
Eine Öffnung der Passstrasse würde im Endeffekt auch die A13 bei uns in der Region entlasten. Wenn man neue Kapazitäten an einem Ort schaffe, dann gäbe es auch Entlastung am anderen Ort, sagt Django Bechard.
Aber mittel- und langfristig, das zeigt, die Wissenschaft zieht neue Kapazität, neue Verkehr an, und dann wird genauso viel überlastet sein, dann einfach 5 oder 10 Jahre später. Und was macht man dann? Schafft man nochmal neue Spuren, zum Beispiel auch in San Bernardino, wird man dort ausbauen. Und das ist definitiv für die Bevölkerung, die in den Alpentälern wohnt und unter dem Lärm leidet, unter dem Abgas leidet, unter der Verkehrsbelastung generell in diesen Tälern, ist das nicht der richtige Weg.
Das Problem sieht der Imad Liefa nicht so. Er ist Institutsleiter für Bauen im alpinen Raum bei FAGR.
Ich vermute, dass das keinen Einfluss haben wird, weil die Leute, die einfach halt so den Gotthard nehmen, einfach halt so sind vielleicht kommen einfach von anderen Zielen her. wie diejenigen, die ja über den Bernardino gehen. Also für Graubünden zum Beispiel ist es eher unwahrscheinlich, dass man einfach also in Richtung Gotthardpass einfach also sich bewegt als Route nach Süden. Ganz im Gegenteil, viele Leute kommen einfach also über Graubünden, weil sie wissen, dass die Strecke weniger belastet ist als der Gotthard.
Für die Öffnung der Passstrasse spreche sicher der wirtschaftliche Aufschwung in der Region. Das könne förderlich für den Tourismus sein. Dagegen sprechen wird Überkapazität.
Aber wir zerstören jetzt zu viel Biodiversität, einfach also Landschaft, Störungen. Überkapazität eigentlich geht es nicht in dem Sinne einfach also so, aber man muss einfach die Infrastrukturen warten, man muss sie bepflegen. Das verursacht Kosten und dann die Frage ist einfach Nutzen-Kostenanalyse, stimmt das überhaupt noch?
Sagt der Imad Lifa, Institutsleiter für Bauen im alpinen Raum bei FAGR. Für die einen ist der Vorstoß absurd, für die anderen interessant, um einmal anzuschauen. Eine Lösung für das Verkehrsproblem beim Gotthard, wenn aber alle Seiten finden.
Der Beitrag von Livio Biondini über einen Vorstoß, der verlangt, dass der Gotthardpass auch über den Winter offen ist. Der Bund ist seit 2018 dran, um Bündner Ortsbilder neu zu beurteilen. Das heisst, zu schauen, ob sie noch ins Bundesinventar der schützenswerten Schweizer Ortsbilder gehören oder nicht. In den letzten Monaten sind ein paar neue dazugekommen, ein paar sind aber auch rausgefallen, so zum Beispiel Sagoin. Zarina von Weissenfluh hat vor Ort nachgefragt, warum.
Das Dorf Sagoin liegt abseits der Strasse zwischen Ilanz und Laax. Es besteht aus zwei Teilen, am Ober- und am Unterdorf. Die beiden Teile liegen mehrere Meter auseinander. Wir stehen im Unterdorf auf der Teerstrasse vor einem grossen, neu gebauten Haus. Mit uns ist der Giusto Aurora. Er ist der stellvertretende Leiter vom Bundesinventar der schützenswerten Schweizer Ortsbilder, kurz ISOS. Er ist verantwortlich für das Inventarisieren. Und er hat mitentschieden, dass Sagoin nicht mehr ins ISOS gehört. Er erklärt uns den ersten Grund.
Nach alter ISOS-Aufnahme ist das ein sehr wertvoller Ortsbildteil, wo man die alte Aufnahme erstellt hat, als Empfehlung herausgegeben hat, dass man möglichst wenig verändern sollte und wenn, dann nur mit grosser Sorgfalt. Und was man jetzt da hinter mir sieht, das würde ich jetzt nicht als einen Neubau definieren, der besonders Rücksicht nimmt auf das historische Ortsbild.
Wir laufen auf der Strasse Richtung Oberdorf und sehen, die Neubauten in Sagoin passen nicht ins historische Ortsbild. Und eigentlich alte Häuser sehen aus wie neu gebaut. Für das Bundesinventar müssen drei Hauptkriterien erfüllt sein. Eine gute Lage, eine räumliche und eine architekturhistorische Qualität. Die letzten zwei Punkte sind in Sagoin nicht erfüllt. Wir sind mittlerweile aus dem Unterdorf draussen. Der Giusto Aurora erklärt hier den zweiten Grund, warum Sagoin aus dem Bundesinventar gefallen ist.
Wir sind da zwischen dem Ortsteil Unterdorf und dem Ortsteil Oberdorf und schauen jetzt Richtung Oberdorf. Und eigentlich müssen wir, oder hat man noch früher, auf den historischen Kern gesehen.
Das geht heute aber nicht mehr. Unterwegs Richtung Oberdorf sehen wir vor historischer Kirche im Unterdorf nur noch den Turm. Die neuen Häuser um sie herum versperren die Sicht. Mit dem sieht der wichtigste Charakterzug von Sagoin weg.
Es hat ein klar erkennbares Unterdorf und ein erkennbares Oberdorf. Und die Zweiteilung, die auch sehr schöne Blickachsen hat zwischen dem einen und dem anderen Teil, die ist vollkommen verloren gegangen durch die Bautätigkeit, die wir hier im Hintergrund sehen.
Heute sei Sagoin ein Krüsimüsi zwischen alt und neu, sagt der Giusto Aurora. Es gibt aber einen Unterschied zwischen den beiden Dorfteilen. Die historischen Häuser im Unterdorf sind ursprünglich aus Holz, anders als die im Oberdorf. Dort sind wir mittlerweile angekommen.
Wie man an dem prächtigen Bau da hinter mir schon sieht, ist das Besondere an dem Oberdorf, dass es da eben die viel stattlicheren Bauten hat. Es hat viel mehr Steinhäuser, und zwar grosse Steinhäuser, hohe Steinhäuser, die auch von einem gewissen Wohlstand zeugen, aber auch von einem Repräsentationsanspruch. Und allgemein muss man auch sagen, dass der Ortsteil auch wirklich besser erhalten ist als das Unterdorf.
Aber auch hier hat es überall neue Häuser, die nicht wirklich reinpassen. Ähnlich wie im Unterdorf. Das ISAS hat seine Gründe gehabt, um Sagoin aus dem Bundesinventar zu streichen. Einfach sei es aber gleich nicht gewesen.
Ein Dorf aus dem Inventar zu streichen, das ist immer eine ganz schwere Entscheidung, die eigentlich auch am meisten Zeit braucht. Und jetzt gerade für Fachleute, die gerne alte Orte haben, ist das immer sehr schwer. Weil jeder Ort, auch die, die aus dem ISOS rausfallen, das sind ja jetzt nicht einfach wüste Orte. Die haben ja nach wie vor noch Qualitäten, die es ja hoffentlich noch zu bewahren gibt.
Die Sagoiner Ortsbild sei immer noch erhaltenswert, auch wenn das Dorf nicht mehr im Bundesinventar sei. Es ist möglich, dass ein Ort, der aus dem Bundesinventar fällt, wieder reinkommt. Bei Sagoin sei das eher unwahrscheinlich.
Natürlich werden wir in 30 Jahren oder vielleicht auch früher auch das Neubauquartier neu beurteilen und unsere zukünftigen Kollegen werden dann besser beurteilen können, ob das architekturhistorisch bedeutend ist oder nicht.
Die Gemeinde Sagoin hat sich zum Entscheid vom ISOS äussern. Laut dem Giusto Aurora hat sie ihn zur Kenntnis genommen, aber nicht weiter kommentiert.
Im Herbst soll die Neubeurteilung der Bündner Ortsbilder abgeschlossen sein. Der Kanton und Gemeinden dürfen sich zu den Entscheiden äußern. Das letzte Wort hat der Bundesrat. St. Moritz kennt im Moment ganz einen Haufen Leute zusammen, um die Wettkämpfe der Freestyle-WM zu schauen. Unser Reporter vor Ort, der Noah Böhler, hat bei der Olympiaschanze eine ganz spezielle Gruppe getroffen. Von den Mitgliedern wollte er wissen, was sie an der WM sehen wollen und was sie bis jetzt am meisten beeindruckt hat.
Egal ob jung oder alt, an der Freestyle-WM ist alles unterwegs. Unter anderem sind Klassen von der 3. bis zur 6. Primarstufe aus Flerda angereist. Einer der Schüler ist der Corsin Vormain. Er sagt, er will an der WM vor allem zwei Sachen sehen.
Natürlich coole Spektakel, coole Sprünge halt und dass der Andrea Gettli halt da richtig abräumt.
Etwas hat ihn schon in dem Moment überwältigt, wo er aufs Gelände gelaufen ist, nämlich die Chance an sich.
Wenn man weiss, dass das da 21 Meter hoch und fast 27.000 Kubik sind Schnee, ist das natürlich schon etwas Spezielles halt.
Ein anderer Schüler aus Flerden ist der Nicolin von Ciappina. Ihn beeindrucke vor allem die Leistung der Athleten.
Würde das schaffen, zu so hoch zu kommen und dann halt noch landen und mit dem Knall, dass das nicht so an der Ferse ist, würde sicher noch wehtun, ein bisschen.
Wirklich abschrecken tut es aber nicht. Der Nicolin sagt nämlich, er wolle später auch mal solche Sprünge machen. Jemand, der sich das nicht getrauen würde, ist der Pius aus Urmain. Zuschauen, wie die Athleten springen, den er aber gerne.
Die ganzen Tricks, wie sie sich drehen und dann auch noch perfekt landen, die meisten.
Von der WM erhoffe er sich, dass die Schweizer gewinnen. Auch Janine von Flerden weiss ganz genau, was sie sehen will.
Coole Sprünge und Andrea Gettli.
Die bisherigen Sprünge haben sie noch nicht überwältigt. Auch Marina aus Flerden ist noch nicht ganz überzeugt. Es sagen aber ja auch erst Trainingssprünge.
Sie sind ja noch im Einlauf und nachher kommen sie dann.
Alles in allem hoffe ich, dass jeder einen möglichst coolen Sprung herbringe und dass sich keiner dabei verletze.
Also möglichst coole Sprünge gibt es sicher auch noch in den nächsten Tagen zu bestaunen. Wir bleiben thematisch gerade bei der Freestyle-WM. Dass die nämlich funktioniert, braucht es ganz viele freiwillige Helferinnen und Helfer, sogenannte Volontari. Einer von ihnen ist der Werner Flu. Der Noah Böhler hat mit ihm geschwätzt und als erstes wissen, warum er da gratis mithilft.
Meine Frau hat Ende letztes Jahr gesehen, dass sie Volontäre für die Freestyle-WM brauchen. Und da haben wir gesagt, ja, wir melden uns mal an, vielleicht nehmen sie unser Alter sowieso nicht. Dann haben wir aber das Aufgebot bekommen. Und jetzt sind wir da seit eineinhalb Wochen Volontäre. Und es macht richtig Spass. Teilweise ist es vielleicht mal ein bisschen anstrengend zum Arbeiten. Es gibt natürlich auch logischerweise Zeiten, wo es ein bisschen langweilig ist, wo nicht so viel läuft. Aber wenn sie wieder anfragen würde, ob wir wieder mal Volontäre machen würden, würde ich wahrscheinlich wieder ja sagen.
Welche Aufgaben haben Sie da den ganzen Tag? Was müssen Sie den ganzen Tag machen?
Diese Woche ist meine Aufgabe, dass wir Zutrittskontrollen machen. Das heisst, unter der Woche, also Montag bis Donnerstag, ist es nicht so wahnsinnig spannend, weil es ist freier Eintritt für alle. Aber an den Wochenenden, wo das Zahlungspublikum da ist, sind wir eigentlich so die Ersten, wo wir schauen, dass alle die richtigen Bänder haben, dass wir den Leuten aber Auskunft geben. Und dass wir auch schauen, zusammen mit der Securitas, dass in den Bereichen, wo die Zuschauer keinen Zutritt haben, dann auch die Leute in die richtige Richtung weisen und so eine gewisse Art als Wachhundfunktion haben.
Gibt es irgendeine besondere Herausforderung, die Sie da in diesen Tagen jetzt erlebt haben?
Die ersten drei Tage sind wir eingesetzt worden, um die ganze Sicherheitsnetze am Big Air zu spannen und zu machen. Und da bin ich also in meinem Alter am zweiten Tag am Abend so richtig, wie man es auf Schweizerdeutsch sagt, auf der Schnur gewesen.
Gibt es denn auch etwas, was Ihnen speziell gut gefällt am Volontarisein?
Das Beste ist einfach die Leute. Also ich weiss nicht, wie es bei anderen Veranstaltungen ist, aber da jetzt beim Freestyle, da sind die Leute wirklich absolut entspannt. Es ist wirklich eine ganz lässige Truppe. Von dem her ist es wirklich ganz lässig.
Und mit diesen ganz vielen verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, haben Sie da auch irgendein Erlebnis gehabt, das Ihnen speziell im Kopf geblieben ist? Irgendeine lustige Geschichte?
Also sagen wir nicht lustig, aber was vielleicht da gut ist, dass man mal sagen kann, es wird in der Presse so wahnsinnig viel eben auf die Generation Z und das ganze Zeug geschumpfen und die Jungen taugen ja nichts mehr und arbeiten nicht mehr. Und ich habe da absolut das Gegenteil erlebt. Also wir haben da zwei junge Studentinnen gehabt, eine Chinesin, die im Schweizer verheiratet ist und eine, die Pharmazie in Basel studiert. Und die haben da in den ersten drei Tagen, wo wir da dabei waren, wo es wirklich, also man sieht es irgendwie gar nicht so am Fernsehen, aber es ist wirklich steil. Die haben also den ganzen Tag durchgekämpft, sind fröhlich gewesen. Also das hat mich schwer beeindruckt.
Der Volontari Werner Flu im Gespräch mit dem Noah Bühler. Freestyle-WM im Engadin geht noch bis am Sonntag. Wir kommen noch zu den Meldungen vom Tag, heute zusammengestellt von der Selina Rettich.
Im Trinkwasser von Gemeinde Ems ist ein krebserregender Stoff gefunden worden. Die Quelle sei die Altdeponie Russnadafurns auf dem Ems-Chemieareal. Dass der Boden dort belastet ist, sei bekannt. Darum wird das Grundwasser im Pumpwerk unter Zustrom seit Jahren überwacht. Das Bündner Amt für Natur und Umwelt hat jetzt verfügt, dass die stillgelegte Deponie für vier weitere Jahre überwacht, aber nicht saniert werden muss. Gegen das klagt der Umweltschutzverband WWF und die Gemeinde Domad Ems, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie sehen die Deponie als klare Quellen und fordern aus Umweltschutz- und Gesundheitsgründen eine schnelle Sanierung. Das Amt hat sich gegenüber südostschweiz.ch nicht äussern, weil es ein laufendes Verfahren sei. St. Galler Wildhut hat letzte Woche einen Wolf oberhalb von Bad Ragaz geschossen. Wie der Sarganserländer schreibt, ist der Wolf stark abgemagert und hat kein Fluchtverhalten gezeigt. Für die Wildhut sind das Hinweise auf eine schwerwiegende Krankheit gewesen. Darum haben sie den Wolf dann erlegt. Der Kadaver wird jetzt am Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern untersucht. Die Region Prättigau-Davos startet heute eine grosse Online-Umfrage zur Tourismuswahrnehmung und Akzeptanz. Diese Umfrage richtet sich an die Einheimischen in den 11 Gemeinden der Region, wie es in der Medienmitteilung heisst. Die Antworten sollen helfen, ein regionales Tourismusleitbild für die Zukunft zu erstellen. In Auftrag gegeben hat die Region Prättigau-Davos die Umfrage bei der Fachhochschule Graubünden. Laufen tut sie ab heute und ist bis am Ostermontag offen. Das Elektrizitätswerk Zürich, kurz EWZ, hat letztes Jahr einen Umsatz von fast 1,5 Milliarden Franken erwirtschaftet. Das schreibt der Konzern in einer Medienmitteilung. 114 Mitarbeitende arbeiten auch in Graubünden für das EWZ. Gegenüber dem Vorjahr ist die Stromproduktion aus Wasserkraft in der Region um 30% gestiegen. Außerdem stürzt EWZ Fossils im Domleschguss alle eigenen Wasserkraftwerke in der Schweiz, EWZ Windparks in Frankreich und das regionale und überregionale Verteilnetz in Graubünden. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, haben die EWZ letztes Jahr Steuern, Zinsen und Konzessionsleistungen in Höhe von 31 Millionen Franken im Kanton Graubünden gezahlt.
Das war es schon wieder mit dem Infokompakt für heute. Die Sendung gibt es bald auch zum Nachhören auf radiogrischa.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon siehst du Ruud Schminzi, eine schöne Hinnacht und ein erholsames Wochenende.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.